Willkommen bei Andreas Skin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter die Lupe nehmen. Ich bin Max.
Ich bin Alex.
Und wir sind eure Hosts.
Ein vergleichbarer Fall vor 3 Jahren vor dem und dem Gericht hat 30.000 Euro gebracht an Schmerzensgeld. Das hat mit dem Schaden nichts zu tun, an Schmerzensgeld. Und das muss man dann wegen der und der Umstände vielleicht nochmal erhöhen oder vermindern. Und diese 2 Komponenten, die werden dann abgeleitet.
Moin, Sixtus.
Auch ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo, Sixtus. Heute soll es um das Thema ästhetische Medizin vor Gericht gehen. Du warst ja schon mal da, aber vielleicht magst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen, damit alle wissen, woher du kommst und was deine wichtigsten Stationen als Mediziner waren und warum du gerade für das Thema so ein guter Gesprächspartner für uns bist.
Jetzt erstmal hallo an euch, Max und Alex. Kurz zu mir. Sixtus Allert. Ich bin plastischer Chirurg und Handchirurg. Das Ganze mache ich seit 2001. Seit 2006 bin ich Chef einer Klinik südlich von Hannover in Hameln und wir bieten so das gesamte Spektrum an. Und ich habe angefangen in München zu lernen, erstmal Allgemein- und Unfallchirurgie und dann bin ich in die Plastikchirurgie gegangen. Das habe ich in der Hochschule in Hannover zu Ende gemacht, da habe ich den Facharzt gemacht. Dann bin ich noch mal ein paar Jahre durch die Gegend gereist, habe noch ein bisschen Ästhetik gelernt, dann habe ich noch den Handchirurgen oben drauf gemacht und dann habe ich das Angebot nach Hameln bekommen. Und ich habe, als ich den Handchirurgen gemacht habe, habe ich über meine damalige Chefin so eine Art Ghostwriter-Tätigkeit bekommen. Ich sollte ihre Gutachten für die Schlichtungsstelle schreiben. Das habe ich gerne gemacht und da habe ich so ein Hobby draus entwickelt. Ich schreibe also tatsächlich wahnsinnig viele Gutachten. Mein Team ist da mit dabei. Und da kommt so ein bisschen die Beschäftigung mit diesen Rechtsthemen, so eine Schnittstelle zwischen Medizin und Recht zustande. Und darüber sprechen wir, glaube ich, heute dann sehr intensiv.
Ja, voll. Also ich habe auch, ich finde es toll, weil das Thema interessiert mich schon, denn ich habe kurz überlegt, okay, wie kann es sein, also was für ein Sachverhalt gibt es denn zu klären im Bereich von ästhetischer Medizin vor Gericht? Und da sind mir einige Sachen eingefallen und deswegen kannst du ja direkt mal losschießen. Was sind so die spannendsten und wichtigsten Sachen oder die häufigsten Sachen vor Gericht zum Thema ästhetische Medizin?
Ich würde es gar nicht in meinem Fall nur auf ästhetische Medizin, sondern auf alles, was mit plastischer Chirurgie zu tun hat.
Ja, richtig.
Also das ist, eine der Säulen ist ja auch die ästhetische plastische Chirurgie, aber es betrifft auch die Handchirurgie, es betrifft die Folgen der rekonstruktiven Chirurgie, auch Verbrennungsmedizin, das sind ja so die 4 Säulen von meinem Fach. Und da gibt es Menschen, die manchmal nicht einverstanden sind mit den Behandlungsergebnissen. Das spielt vor allem in der ästhetischen Medizin eine Rolle. In der Handchirurgie spielen häufig die Folgen von Unfällen eine Rolle, in der Rekonstruktion zum Beispiel das Thema Brustaufbau, wenn die Brust dann also aus welchen Gründen auch immer wieder kaputt geht, solche Themen. Und das kommt dann oftmals vor Gericht, wenn die Menschen sich da nicht gut aufgehoben fühlen. Das kann jetzt also zum Beispiel ein Grund sein, wenn die Kolleginnen und Kollegen nicht richtig mit den Menschen gesprochen haben. Also sprich so eine Art kommunikatives Desaster. Es kann so aber auch tatsächlich
Erwartungsmanagement so verfehlt
ja,
oder sowas.
Es gibt ja viele Menschen, die dann kommen und sagen, ach Mensch, hier passt es aber irgendwie nicht. Und wenn man dann als Arzt sozusagen den Patienten für blöd verkauft und ihm also ein A für ein U vormacht, dann braucht man jetzt also sich nicht zu wundern, sage ich manchmal, wenn dann der Patient durchdreht und sagt, nö, das lasse ich mir jetzt nicht bieten. Und das ist auch, finde ich, wenn es alles gerechtfertigt ist, eine Möglichkeit für eine Klärung zu sorgen, dass man vor Gericht zieht. Es gibt da noch Stufen vorneweg, da kann man zur Schlichtungsstelle gehen, man kann das von den Krankenkassen überprüfen lassen. Es gibt auch andere Wege zu Gericht, über das Sozialgericht, aber ich glaube, darüber sprechen wir heute nicht. Wenn man also über Diagnosen sich nicht ganz klar ist, das kann man auch alles gutachterlich feststellen lassen. Aber wir sprechen dann eben heute von den sogenannten Behandlungsfehlern. Und vielleicht hier so als schneller Einwurf. Es sollte immer heißen Behandlungsfehler. Also Ärztefusch ist so etwas, was sehr aggressiv ist und in vielen Fällen stellt sich eben auch heraus, dass es kein Behandlungsfehler ist, also auch kein Ärztefusch. Und Kunstfehler ist auch falsch, würde ich auch nicht verwenden wollen, das Wort. Also wir reden über Behandlungsfehler.
Ja, ich glaube, diese Terminologie richtig zu getten ist relativ wichtig, weil da hängt ja direkt schon so ein negatives Framing irgendwie damit dabei, wenn man Ärztepfusch sagt oder so. Ne? Ist auch sehr schwierig.
Ist eindeutig negativ belegt.
Ganz genau, ja, negativ geframed, und dann kann man sich schwer von wieder freischwimmen, so denke ich mal, selbst wenn es irgendwie widerlegt wurde oder sowas, ne? Wenn der Name einmal
mit
dem Thema in Verbindung gebracht wurde oder sowas. Das kann ich mir schon vorstellen. Also ja, gerne. Behandlungsfehler. Noted.
Ja. Also, aber vielleicht ein Punkt dazu. Wir reden ja bei diesen ganzen Themen wahnsinnig auch über Psychologie. Und die Patienten sind aus vielen unterschiedlichen Gründen traurig. Also tatsächlich haben sie vielleicht ein unschönes Ergebnis. Vielleicht wurden sie auch einfach nur schlecht behandelt, also menschlich schlecht behandelt. Das haben wir ganz häufig, dass sich dann am Ende herausstellt, der hat nie mit mir geredet, der hat mir das nie erklärt oder der ist gar nicht auf meine Fragen eingegangen. Und dann haben wir natürlich dieses Thema der äußeren Einwirkung, dass also zum Beispiel andere Kollegen bei der Zweitmeinung, wenn also ein Patient von mir zu einer Kollegin, zum Kollegen geht und das Erste, was du hörst, ist, ja, welcher Idiot hat denn das operiert? Und da kann man noch so oft sagen, dass das nicht das Erste sein sollte, aber das lässt natürlich bei den Patienten immer erstmal so eine gewisse, so ein Groschen fallen in eine Richtung, die es vielleicht am Ende gar nicht nehmen sollte. Und deswegen rede ich also auch immer auf allen Kongressen, wo ich zu Vorträgen zu diesem Thema tätig bin, auch darüber zu sagen, dass wir alle auch mal Fehler machen oder etwas nicht so schön wird. Aber es ist nicht gut, wenn dann Kollegen als Erstes ein Bashing betreiben. Das ist total schlecht, weil die Patienten dadurch auch so in eine, auf eine Schiene getrieben werden, die ihnen ja jetzt mal gar nicht unbedingt helfen muss.
Ein Mann oder eine Frau ins Ohr gesetzt, so mäßig, ne? Vor allen Dingen dann natürlich von jemandem, der auch in dem, bei dem Thema ja sehr viel zu sagen hat, ne? Also es ist ja gerade bei, was ärztliche Leistung angeht, das ist ja ein Vertrauensgut, ne? Also man kann es als Laie nicht nachprüfen, wie gut das ist oder wie gut es gemacht wurde. Es geht einfach nicht. Also man kann, wenn jetzt ein Fachmann oder eine Fachfrau sagt, wow, was ist das für ein Fusch hier, dann ist natürlich, ja, dann ist es natürlich ziemlich, ziemlich hart für denjenigen, auf den das dann zutrifft oder über den
aber
das gesagt wird.
Aber kommt es nicht darauf an? Ich meine, es gibt tatsächlich auch so ganz, ganz offensichtliche Dinge, wie zum Beispiel, wenn es eine Brustvergrößerung gab und die Brustwarzen danach schielen. So. Das ist ja vielleicht dann doch eine Sache, die auch durch einen Laien vielleicht durchaus dann doch irgendwo.
Ja, das kann man dann auch sehen, aber gerade das ist der, also ich meine, das kann man dann ja durchaus anders sehen, aber wenn ein Arzt etwas sagt, zum Beispiel sowas wie, ey, eigentlich siehst du gar keinen Fehler, und auf einmal sagt der Arzt, boah, was ist denn das für ein Fusch, und dann fängst du an, irgendwie Fehler zu entdecken oder so, mit denen, die du eigentlich vorher gar nicht gesehen hast oder sowas. Ne?
Klar. Aber was Alex gerade eingeworfen hat, das ist schon ganz wichtig, denn das, was die Patientinnen und Patienten sehen, sind ja erstmal Ergebnisse. Mhm. Und an die Ergebnisse haben sie eine gewisse Qualitätsanforderungen. Sie haben ja ein Bild vor Augen gehabt, so wie sie es gerne hätten. Und da muss man sagen, es gibt sicherlich Befunde, da schielen auch Brustwarzen. Das ist aber nicht unbedingt auf einen Behandlungsfehler zurückzuführen. Das ist immer, deswegen ist es immer schwierig, von einem Behandlungsergebnis auf einen Behandlungsfehler zurückzuschließen. Genau, ja. Und da muss man immer erstmal deeskalieren und muss die Patienten erstmal einfangen und sagen, wir müssen erstmal prüfen, was zum Beispiel der OP-Bericht hergibt. Dann muss man natürlich auch sagen, im OP-Bericht findet man manchmal schon merkwürdige Dinge. Und wenn die dann wiederum dazu führen, dass man sagt, diese, bleiben wir im Bild, schielenden Brustwarzen sind aber Folge zum Beispiel eines Nicht-Aufsetzen der Patientin und zur Symmetriekontrolle, einer falschen Einlage der Implantate, eines nicht beachteten voroperativen Befundes und so weiter, dann kommen wir in den Bereich der Behandlungsfehler. Aber man muss eben alles prüfen und man kann nicht einmal ein Bild haben und sagen, das ist aber ganz schlimmer Ärztefusch.
Also quasi, der hat dann ja das Gericht umgangen. Ja, der hat dann ja direkt schon gesagt, das ist auf einen Fehler zurück, auf einen Behandlungsfehler zurückzuführen. Also quasi nicht schuldig until proven sozusagen. Ne? Also der hat dann einfach quasi die Exekutive schon ausgeführt, sozusagen. Richtig.
Genau das. Ja. Und die Patienten, man muss sich das ja mal so vorstellen, die Patienten suchen ja Hilfe. Und wenn das Erste, was sie hören, sagen, der Vorgänger hat Fusch gemacht, dann macht die das total unsicher und bringt sie in eine Rolle, die sie zunächst mal gar nicht suchen wollen. Die wollen erstmal eine Problemlösung haben. Und die Problemlösung findet eigentlich selten vor Gericht statt. Das ist dann der dritte, vierte Weg, der gegangen werden sollte. Aber erstmal muss man sich auch mal um das Problem kümmern.
Ja, das stimmt. Also ich finde das, ich fand schon diesen Bereich mit den in den OP-Bericht reinschauen und witzige Sachen finden oder merkwürdige Sachen finden, fand ich schon relativ spannend. Aber lass uns doch mal von vorne beginnen und mal fragen, was hat man denn dann für Ansprüche vor Gericht? Also mit was fängt dann so ein Prozess an? Wann wird ein Arzt verklagt vom Patienten? Oder sind es auch immer Patienten oder sind es vielleicht sogar andere Kollegen? Was ist denn das Häufigste, worüber wir sprechen?
Na, wir sprechen schon am häufigsten darüber, dass Patienten ihre Ärzte verklagen. Mhm. Und das läuft dann so ab, man hat je nach Streitwert ist man vor dem Amtsgericht oder Landgericht. Also alles unter 5.000 Euro ist Amtsgericht, über 5.000 Euro ist Landgericht. Mhm. Da gibt es dann auch Anwaltszwang. Und man wendet sich also an einen Anwalt, der möglichst Fachanwalt sein sollte für Medizinrecht. Da haben wir auch schon manch absurde Sache erlebt, von Anwälten auch. Weil Anwälte natürlich auch, die gucken ja nicht so sehr in das Thema rein, sondern sehen auch erstmal eine Möglichkeit, einen Fall aufzumachen, Klammer auf, Geld zu verdienen, Klammer zu. Und wir haben durchaus auch Anwälte, die es wirklich drauf haben, die gucken sich die Fälle an und sagen zum Beispiel von Anfang an, da ist überhaupt nichts zu holen. Also gute Anwälte mit viel Erfahrung, auch sachlicher Erfahrung, sagen ihren Klienten, wenn sie zu ihnen kommen, ihren Mandanten, das ist ein guter Weg, jetzt hier zu prozessieren oder wir sehen hier überhaupt gar keine Möglichkeit, lassen Sie das.
Und wie finden die das raus? Lassen Sie sich dann auch den OP-Bericht kommen oder genau. Also kann man dann so Akteneinsicht fordern als Anwalt?
Na, als Anwalt sowieso. Viel wichtiger ist, was man als Patient kann. Und als Patient kann man das auch fordern. Ah. Das ist gesetzlich geregelt. Jeder Patient hat das Recht auf seine Patientenakte. Da gibt es ganz wenige inhaltliche Einschränkungen, aber jeder Patient hat das Recht auf seine Patientenakte. Jetzt gibt es eine ganz, ganz neue Entscheidung und er muss für die einmalige Anforderung einer Akte auch nichts zahlen. Das war bis vor kurzem noch kostenpflichtig, wenn ein Patient eine Kopie seiner Akte haben möchte. Das fällt jetzt auch weg. Das ist also unser Versorgungsauftrag.
Aber was hat das gekostet? So 49 Euro? Oder?
Ja, also 50 Cent pro Seite hat man meistens angesetzt für eine Kopie. Und ihr werdet lachen, aber das hat schon manche Patienten davon abgehalten zu sagen, ich will meine Akte haben.
Safe! Also krass.
Aber ganz grundsätzlich, auch das stellen wir immer wieder fest, wenn Patienten zu uns zur Zweitmeinung kommen und sagen, der Doktor wollte mir nicht die Akte geben, den müssen wir erstmal sozusagen verschärft informieren darüber, dass er ein Anrecht auf seine Akte hat. Und wenn uns Patienten fragen, sagen wir denen, gehen Sie doch hin, nochmal in aller Freundlichkeit und sagen, Herr Doktor, Frau Doktor, mir steht das zu. Und geben Sie mir bitte eine Kopie bis in einer Woche, gleich eine Frist setzen und dann kriegt man das auch. Man muss natürlich immer aufpassen, dass jetzt da nicht so aus Jux und Dollerei die Akte angefordert wird. Mhm. Das macht natürlich auch ein bisschen Arbeit. Also man sollte auch bei den Anforderungen fair bleiben. Also Anwalt oder Patient kriegt eine Akte. Und ein Anwalt, der so ein bisschen Ahnung hat, prüft das und sagt, da machen wir was draus. Dann wird ein Schreiben an den Kollegen, an die Kollegin geschrieben, aus dem hervorgeht, was jetzt gemacht wird, dass die Patientin, der Patient bestimmte Vorwürfe äußert, dass die erste Prüfung herausgearbeitet hat, dass die Vorwürfe berechtigt sind und dass man beabsichtigt, Klage zu erheben. Das kann verhindert werden, indem man zum Beispiel eine gewisse Schadensersatzsumme bis dann und dann zahlt. Das macht natürlich kein Mensch, weil es dafür ja für den Antragsgegner, den Beklagten, den Arzt, keine Grundlage gibt, weil der sagt, ich habe ja alles richtig gemacht. Also kommt es dann zur Eröffnung eines prozessualen Verfahrens. Bleiben wir mal beim Landgericht, vor dem Landgericht. Dort wird dann das Verfahren eröffnet, es wird eine Akte angelegt, das ist ganz formal. Und dann werden die entsprechenden Parteien aufgefordert, die Unterlagen beizulegen. Also es ist ja so, dass bei Behandlungsfehlern der Patient beweislastpflichtig ist. Es gibt andere Dinge, wo wir als Ärzte beweislastpflichtig sind. Aber wenn der Patient sagt, der Doktor sowieso hat mich falsch behandelt, muss er das beweisen. Das heißt, er muss mit dem Anwalt zusammen die Unterlagen sichten und sagen, da und dort, vielleicht mit einem eigenen Gutachten, sind Fehler gemacht worden. Und aus dieser Klageschrift und der Reaktion des Beklagten macht das Gericht dann einen Gutachtenauftrag. Also in 99,9% der Fälle wird ein Gutachtenauftrag erstellt, weil das Gericht natürlich nicht in der Lage ist, medizinische Fachfragen vernünftig zu beantworten. Die brauchen also die Hilfe von uns, Gutachtern.
Da kommst du dann ins Spiel sozusagen.
Ja, die brauchen die Hilfe von uns, Gutachtern. Man sagt immer, damit wir sie in die Lage versetzen, die Gerichte eine vernünftige Entscheidung zu fällen.
Darf ich einmal ganz kurz eine Frage stellen? Was steht denn so in dieser Klageschrift drin. Also ich also so zum Beispiel jetzt als Laie, ich stelle mir so vor, okay, ich bin vielleicht so unzufrieden mit meinem Behandlungsergebnis und merke irgendwie, okay, da war irgendwas komisch, der war eh komisch zu mir oder ich weiß gar nicht, was theoretisch jetzt der ich und der Anwalt da jetzt machen können. Was steht denn da drin? Was kann man denn sagen? Man kann ja nur was vermuten.
Richtig. Der Patient hat ja zunächst mal eine Vermutung. Wie du schon sagst, das kann aufgrund eines kommunikativen Mangels sein. Der hat nie mit mir geredet, der hat meine Fragen nicht beantwortet und ich glaube, der hat einen Fehler gemacht. So, es kann natürlich auch aufgrund eines eklatanten Mangels sein, dass irgendwie ein fetzen Infekt gegeben hat oder ein Finger schwarz geworden ist oder ein Lappen schwarz geworden ist, so etwas. Also sagen wir mal, wir machen jetzt mal ein Extrembeispiel, eine Brustvergrößerung, ein Implantat hat sich infiziert, musste rausgenommen werden und die Patientin läuft jetzt eine Seite aufgebaut, andere Seite nicht aufgebaut. Und sagt, das war eine schwierige Zeit, dann wurde ein neues Implantat eingesetzt, auch infiziert und zum Schluss wurden beide Implantate rausgenommen. So, das ist ja so ein Verlauf, den wir häufiger mal haben. Und dann muss also der Anwalt mit oder ohne fachliche Hilfe sagen, an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle ist etwas schiefgelaufen, das behauptet der. Ja, sagt also Beweis, Doppelpunkt, Sachverständigengutachten. Und das geht wiederum zu Gericht. Das Gericht sagt dem Beklagten, also uns Ärzten, dann pass auf, das behauptet der Patient, was sagst du dazu? Und dann schreiben wir eine Stellungnahme dazu. Und daraus geht hervor, der Punkt stimmt so nicht, der Punkt stimmt so nicht. Wir versuchen das natürlich dann zu entkräften, wenn wir glauben, dass wir nichts falsch gemacht haben. Und aus diesem Hin und Her entsteht eine sogenannte Sachverhaltsdarstellung. Und dieser Sachverhalt wird vom Gericht bewertet. Sind das Punkte, die man prüfen muss oder nicht prüfen muss? Häufig fliegen Punkte schon vorher raus, weil man sagt, es ist klar, dass das so nicht gewesen ist oder anders gewesen ist.
Im Schriftverkehr, ja, nicht in der Verhandlung, ne?
Nein. Es gibt schon auch im Vorfeld mündliche Verhandlungen, dass man also Zeugen vernimmt. Und da kann man schon mal bestimmte Dinge ausschließen. So, dann bleiben vielleicht 2, 3 Punkte über. Und aus diesen Punkten wird dann ein sogenannter Fragenkatalog gemacht. Also ein Beweisbeschluss heißt das auf juristisch. Da stehen dann 1 bis 10 Seiten Fragen drin, wo dann Punkt für Punkt abgearbeitet wird. Also wenn man diese juristische Denke so ein bisschen kennt, da geht es dann um beweisrelevante Tatsachen, die dann geprüft werden. Und aus diesen Prüfungen kann das Gericht wiederum Ansprüche ableiten oder sagen, es sind unberechtigte Vorwürfe, es liegt nichts vor. Und deswegen sind diese Fragen häufig, wiederholen sich auch, weil bestimmte Details abgeprüft werden. Und wir als Gutachter müssen dann auf diese Fragen ohne Rücksicht auf Personen die Antworten geben.
Okay, und vielleicht kannst du ja mal eine Anekdote erzählen, was da so drin steht. Also, weil ich finde es immer noch schwierig, mir vorzustellen, okay, was steht denn da drin? Also,
darfst du das überhaupt?
Ja, also ich meine,
ich kann natürlich Anekdoten erzählen oder über Fälle berichten. Solange es nicht rückverfolgbar ist.
Klar.
Aber ein Thema, was so im Moment relativ virulent ist, sind etwas verunglückte Nasenoperationen, wo das Ergebnis beim ersten Hinschauen eine Vollkatastrophe ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und wir dann aufgefordert werden, zu schauen, ob ein Fehler vorliegt oder nicht. Und wenn man die Nase sieht, sagt man natürlich sofort quasi als Reflex, das kann nur ein Fehler sein.
Wir hätten darum gepfuscht.
Ja, also nein, so es rum. Gibt ja Nasenoperationen, da kann man mal sagen, da ist vielleicht ein Flügel ein bisschen asymmetrisch zum anderen oder da ist der Rücken nicht ganz glatt oder da ist noch eine Schwellung permanent da oder die Spitze ist ein bisschen abgerutscht. Das sind Themen, da kann ich quasi blind sagen, wenn der OP-Bericht gut ist und das Ganze drumherum, dann sind das Folgen, die passieren können. Da spricht man im maximalen Fall von Komplikationen, aber nicht von einem Behandlungsfehler. Aber in den Fällen, die ich jetzt vor Augen habe, wenn dann viele Details nicht stimmig sind, vorsichtig formuliert.
Im OP-Bericht.
Im OP-Bericht, ja. Oder in der Vorbereitung zur OP, in der Voruntersuchung der Patientin, in der Nachbehandlung der Patientin im ambulanten Verlauf, wenn sich die Sachverhaltsdarstellung der Patientin, die ich ja dann auch untersuche, wirklich deutlich unterscheidet von dem, was in den ambulanten Akten drin steht. Und wenn man dann sozusagen auch noch schrittweise Hinweise dafür findet, dass diese Sachverhaltsdarstellung, die die Patientin aufführt, gar nicht so abwegig zu sein scheint, auch hier wieder vorsichtig formuliert, dann macht sich so langsam ein Bild. macht man sich so langsam ein Bild. Und aus diesem Bild formt sich ein Beantwortungsstrang. Also am Ende macht man ja bei sich selber die Entscheidung, das war ein Fehler oder es war keiner. Und dann muss man alle Fragen, die man hat, muss man quasi auf diese Schlussfolgerung hin beantworten. Und wenn du halt so eine Vollkatastrophennase hast, dann muss man das Ersichtliche, was vermeintlich ersichtlich ist, sehr präzise beantworten, damit eben auch das Gericht eine Chance hat, aufgrund dieser Angaben eine Antwort zu formulieren. Also Nasen sind gerade sehr populär. Ein anderes Thema, was unglaublich durch die Lande geht, sind Lipödembehandlungen, Fettabsaugung beim Lipödem. Das ist häufig so, dass aus funktionellen Operationen, Lipödem Stadium 3, Kassenleistung, funktionell, ja, wir reden nicht über Ästhetik,
klar,
dann aber am Ende auf einmal ästhetische Problemstellungen werden. Wenn also literweise abgesaugt wurde, die Schmerzen zwar weg sind, aber vielleicht hier eine Delle und da eine Striemen drin ist und die Patientin sagt, sieht ja fürchterlich aus. Und man sagt, das war gar nicht Sinn und Zweck der Operation. Da kommt dann das Gegenteil zustande, dass man ganz klar sagen muss, die Operation ist voll gut gelaufen. Also alles gut, alles richtig. Das Ergebnis ist vielleicht auch nachvollziehbar, nicht hundertprozentig zufriedenstellend, aber sicher nicht Folge eines Behandlungsfehlers.
Aha, okay, klar. Also jetzt verstehe ich auch, dass man da so trennscharf argumentieren muss, was ist. Ne? Ich möchte mal ganz kurz zurück zu der Nasengeschichte gehen, weil du hattest ja am Anfang gesagt, und das blieb noch offen gerade, du hattest gesagt, da sieht man, das muss ein Behandlungsfehler sein. Ne? Das heißt also, das war letztendlich aber kein Behandlungsfehler oder war es doch einer in der Sache? Und wie bist du darauf gekommen? Du bist ja dann quasi der medizinische Detektiv.
Das ist ein gutes Wort. Aber ich habe extra diese beiden Beispiele genommen, weil also von beiden Parteien, Lipödem und Nase, wird natürlich gesagt, ich sehe ja furchtbar aus. Beim einen Fall, also beides würde man prima vista sagen, naja, das ist doch sicher ein Behandlungsfehler. Und das ist halt falsch. So kann man nicht an die Sache rangehen. Man muss dann prüfen, wie jetzt schon gesagt, Unterlagen, alles drumherum und so weiter, muss die Patientin befragen. Und Nase oder Nasen in dem Fall leider, sind Behandlungsfehler. Aus meiner Sicht, das sind Fälle, die noch laufen, die werden gerade gerade in der Beurteilung. Und Lipödem haben wir mehrfach jetzt schon gehabt, sind abgelehnt worden als Behandlungsfehler, weil, und wir haben auch einen aktuellen Fall gerade laufen, da bin ich, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ziemlich sicher, dass das auch so ausgehen wird, das ästhetische Ergebnis möglicherweise ein bisschen wackelig ist, aber sicher kein Behandlungsfehler vorliegt, weil eben alles richtig gemacht wurde, inklusive Aufklärung, das ist auch so ein Lieblingsthema von Juristen, inklusive Aufklärung, Nachbehandlung, Vorbehandlung, also alles picobello. Und dann kann es eben auch schon mal bei, man sagt auch bei fachgerecht durchgeführter Operation, kann es zu Problemen kommen. Wichtig ist halt nur, dass die Operation fachgerecht durchgeführt wurde.
Ja, das sagen wir auch immer, ne? Man hat nicht die Garantie auf ein komplikationsfreies Ergebnis, ne? Das kann immer hier und da was passieren.
Da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den viele Patienten natürlich nicht wissen können. Das wird ihnen aber dann auch von Juristen wenig vermittelt, leider. Wir haben in der Medizin die juristische Situation von Dienstverträgen. Das ist ein juristischer Terminus dafür, dass wir eine Leistung nach geltendem medizinischen Standard mit der üblichen Sorgfalt und so weiter abzuliefern haben. Wir haben aber nicht ein bestimmtes Ergebnis abzuliefern. Das sind Werksverträge. Mhm. Und das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. In der Ästhetik wird das häufig verwechselt, wenn man sagt, naja, ich habe doch hier eine ästhetische Operation machen lassen. Ich muss doch ein ästhetisch anspruchsvolles Ergebnis bekommen. Auch da gelten, ich will mal sagen, Klammer auf noch, Klammer zu, die Unterscheidung zwischen Dienst- und Werksvertrag. Das sind immer noch Dienstverträge. Das wandelt sich manchmal jetzt schon von juristischer Seite, aber ganz sicher haben wir derzeit noch Dienstverträge und keine Werksverträge.
Ja, also ich meine, das ästhetische Ergebnis liegt ja auch so ein bisschen im Auge des Betrachters, ja, wie gut das ist. Also deswegen kann man das, selbst mit einer Jury von, keine Ahnung, 20 Leuten oder so, kann ich es mir vorstellen, selbst wenn die alle sagen, hey, das sieht doch gut aus, du aber der Auffassung bist, dass das nicht gut aussieht, dann was bringt dir das, wenn 20 Leute das sagen, dass das gut aussieht, ne? Also das ist ja, da liegt auch so ein bisschen der Hund begraben, glaube ich, warum es keine Werkverträge sind, so richtig, ne?
Ja, aber wir sind ja immer so ein bisschen auf das Richterrecht in der Medizin angewiesen. Und es gibt schon auch Entscheidungen, wo sich das so ein bisschen wandelt gerade. Und ich glaube persönlich, dass wir gar nicht mehr so weit davon entfernt sind in der ästhetischen Medizin.
Vom Standard.
Ja, dass wir hier von den Dienstverträgen zu Werksverträgen gehen, einfach um auch eine gewisse Qualität wieder reinzubringen, weil wir auch mit einer erheblichen Konkurrenz von Nichtfachärzten zu tun haben, die da möglicherweise auch diese, ich muss sagen, rechtlichen Unebenheiten hier und da auch vielleicht ausnutzen, sagen wir es mal so. Und da haben wir schon hin und wieder auch Probleme.
Also die Übersetzung für die Laien ist dann jetzt, wenn wir sagen, der Dienstvertrag ist, die Brust ist größer und der Werkvertrag ist, wäre dann, die Brust ist vergrößert und sieht auch gut aus.
So ist es.
Und ich will zwar aber, im Sinne der Patientin.
Ja, genau, ja. Es ist ganz schön, wenn man sich das mal so ein bisschen strukturiert anschaut, bei dieser Ergebnisqualität, der Beurteilung der Ergebnisqualität. Da haben wir so 4 Stufen. Also das Schönste ist natürlich, Patientin ist zufrieden und Arzt ist zufrieden. Und dann gibt es die Situation, die haben wir auch, dass Patientin zufrieden ist, aber Arzt denkt, oh, das sieht irgendwie nicht gut aus, aber reden wir gar nicht groß drüber. Das gibt es. Dann haben wir es natürlich auch gegenteilig. Patientin ist unzufrieden, Patient ist unzufrieden und Arzt ist aber zufrieden, weil er sagt, sieht doch gut aus. Das zeigt so die Unterschiede. Und dann haben wir natürlich den Super-GAU, dass sowohl Patient als auch Arzt unzufrieden ist.
Und der Richter zufrieden ist.
Ja, der Richter spielt ja da noch keine Rolle. Nee, dann spielt die ärztliche, vernünftige Reaktion eine Rolle, zu sagen, ich sehe, dass hier ein Problem ist und das müssen wir korrigieren. Das wäre der vernünftige Weg, dass man also auf einem kleinen Dienstweg sagt, passen Sie auf, Sie haben recht, da ist eine Narbe schief oder da ist noch ein Überschuss oder die Brust sitzt nicht ganz gerade. Die Mamillen müssen wir korrigieren. Da muss man dann auch sagen, klar, da haben Sie recht, man kann den Patienten nicht für doof verkaufen. Und da müssen wir jetzt, Gott, das korrigieren wir auf gut Deutsch.
Gibt es da eigentlich eine offizielle Anlaufstelle irgendwie über die Fachgesellschaften, also die DGPREC oder die VDEPC, wo sich Patienten dran wenden können, wo es irgendwo entsprechende Anleitung gibt oder Unterstützung gibt für solche Fälle?
Ja, also die DGPREC weist dann häufig an mich weiter, weil ich halt.
Deswegen habe ich die Frage gestellt.
Weil ich da schon, ich will mal sagen, ein bisschen Erfahrung habe über die vielen Jahre, die ich das jetzt mache. Aber es gibt keine offizielle Stelle. Wenn man sich unter Umgehung von Gerichten eine vernünftige Entscheidung holen möchte, empfehle ich mal Schlichtungsstellen. Das ist das Verfahren, was die Ärztekammern mal vor vielen Jahren entwickelt haben, um Patienten die Möglichkeit zu geben, auch kostengünstig eine Entscheidung, ein Gutachten zu bekommen, ob bei dem Fall, den sie beklagen, ob es da einen Behandlungsfehler gegeben hat oder nicht. Also Schlichtungsstellen. Viele Versicherungen bieten das an. Das Problem ist bei den Versicherungen, dass die gutachterlicherseits oftmals nur schlecht vertreten sind. Also da sind dann auch nicht fachgleiche Gutachter beschäftigt, die sich auch wenig Mühe geben. Da haben wir schon manchmal Gutachten, wo man sagt, das ist irgendwie Kraut und Rüben. Deswegen ist das vielleicht nur so ein Einstieg in das Thema und man jetzt ohne ein Bashing zu betreiben, Versicherungen haben natürlich auch ein Ziel, möglichst wenig Geld zu bezahlen und wenn ein Behandlungsfehler nachgewiesen ist, können sie das ja zwanglos vom Krankenhaus zum Beispiel zurückverlangen oder vom niedergelassenen Kollegen sagen, also hier ist ein Behandlungsfehler, jetzt kriegen wir erstmal die Behandlungskosten zurück. Insofern ist da die Neigung, jetzt richtig gute Gutachten neutral zu erstellen, aus meiner Sicht nicht besonders ausgeprägt.
Nee, ist mir klar, die haben da natürlich auch einen finanziellen Anreiz, da in ihrer Sache zu entscheiden irgendwie auch, ne? Und das Gutachten dann auch zu ihren Gunsten auszustellen. Ich habe mal eine Frage, wie es weitergeht dann. Letztendlich haben wir dann quasi ein Gutachten von dir vorliegen, ja, zu einer Nase. So, und du bist zu einem bestimmten Ergebnis gekommen. Was sind denn Indikatoren für Behandlungsfehler?
Indikatoren für Behandlungsfehler sind zum Beispiel wichtige OP-Schritte, die unterlassen wurden. Also unterlassen bedeutet nicht, dass sie tatsächlich nicht gemacht wurden, aber wenn sie nicht dokumentiert wurden, ist ein Rechtsgrundsatz, sind sie auch nicht gemacht worden.
Aha.
Da kann man schon mal anfangen mit zum Beispiel einer Unterspritzung bei einer Nase. Also um die Blutungsneigung möglichst zu reduzieren. Das geht dann weiter mit der Wahl der Instrumente, der Beschreibung der richtigen anatomischen Schichten, dem Einsatz von Fäden, der Nachbehandlung und so weiter. Also es gibt viele Details, die in einen OP-Bericht gehören. Wenn die fehlen oder falsch beschrieben wurden, wenn zum Beispiel falsche anatomische Schichten beschrieben wurden, falsche Techniken beschrieben wurden oder was immer gerne gemacht wird, irgendwelche Namen da reingeschrieben werden, ohne dass man jetzt also, wenn man das dann nachschaut, welchen Namen er da meint, dass das irgendwie einen inneren Zusammenhang zu der tatsächlich durchgeführten Operation hat. Wenn eine, ich will mal sagen, große Nase gemacht wurde mit Knochenbrüchen, mit Scheidewandaufbau und so weiter, das aber nicht geschient wurde. Also die Scheidewand zum Beispiel, die nicht geschient wurde und es da einen riesen Bluterguss gab, der dann schlussendlich zum Untergang der Scheidewand geführt hat. Solche Themen, wenn man das also objektivieren kann, faktisch objektivieren kann, dann hat man schon mal Hinweise für einen Behandlungsfehler. Aber es geht auch ganz mit ganz oftmals vergessenen Dingen, also bei großen Operationen, zum Beispiel bei Fettabsaugung, wenn es dann irgendwie später mal eine Embolie gegeben hat und die Thromboseprophylaxe vergessen wurde. Ist nicht ideal in der Darstellung. Also das sind so Themen, da kann man dann schon mal einen Haken dahinter machen. Also
okay, und die rechtliche Grundlage ist, wenn das nicht drinsteht, dann hat er das auch nicht gemacht.
Das ist ein Grundsatz.
Okay, weil und deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel der Doc wäre, hätte ich gesagt, ja komm, ich weiß nicht, ich habe das jetzt irgendwie vergessen, aber ich weiß ganz genau, dass ich es gemacht habe und der kann es vielleicht irgendwie anders nachweisen.
Ja, schreibt,
vielleicht kann er es ja auf seiner, vielleicht kann er ja nachweisen, dass er das ausgegeben hat oder Rezept ausgestellt oder was auch immer. Oder er hat an dem Tag, wo sie zu diesem Schritt da ist, hat er seine Videokamera rausgeholt oder sowas. Also irgendwie solche Sachen muss es ja geben, oder? Also das heißt, er wird es ja anfechten irgendwie mehr oder weniger.
Ich komme gleich auf den Punkt zurück. Also wir sind natürlich bei unserer Gutachtenerstellung immer auf die Akten angewiesen. Mhm. Das muss man sagen. Und es ist schon manchmal erstaunlich, was man für Akten bekommt. Wo man sagt, also entweder hat der Kollege nicht verstanden, worum es geht, oder hat einfach keinen Bock drauf.
Oder ChatGPT benutzt.
Nein, ich meine das einfach, was die Ordnung der Akten betrifft, wenn man OP-Berichte anfordert und keinen kriegt, wenn die Aufklärung nicht da ist und sagt, das ist doch das kleine 1x1. Und es fehlen einfach eine Struktur der Akte, es fehlen wichtige Dinge in der Akte und dann
und
muss
da
man
klingelt
tatsächlich
schon
sagen,
deine Spidey-Senses, ne?
Ja, da muss man tatsächlich sagen, naja, ich kann es ja auch mal harmlos formulieren. Dann kann niemand erwarten, dass wir super Gutachten erstellen, wenn die Dinge nicht da sind.
Stimmt,
aber
ja.
Du hast ja gesagt, was passiert denn, wenn der Doktor dann sagt, Mensch, das habe ich doch alles gemacht. Natürlich kann er das später nochmal nachzuweisen versuchen, indem er zum Beispiel mehr Akten beibringt oder, was wir dann auch manchmal sehen, einen wo auch immer hergezauberten anderen OP-Bericht, der irgendwie verloren gegangen ist.
Das ist eine Insta-Story.
Nein, es gibt es alles. Ihr müsst nicht lachen. Das ist alles, alles so ein normaler Verlauf. Es gibt Aufklärungsformulare, die hinterher ergänzt wurden und so weiter. Also ich will jetzt gar nicht, es gibt Beispiele, da würden wir jetzt nicht mehr so richtig viel drüber lachen.
Ja, ja, klar.
Aber jetzt bleiben wir mal bei dem objektiven Weg. Also es liegt ein Gutachten vor und da steht drin, das und das und das ist jetzt nicht ganz korrekt gelaufen. Und da hat natürlich der Antraggegner oder der Beklagte hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, das sehe ich aber anders. Also kann zum Beispiel mit Literatur kommen, dass das auch anders gemacht werden könnte, wenn man sagt, eine bestimmte OP-Technik ist falsch indiziert worden. Da kann man sich dann natürlich wissenschaftlich drüber streiten. Es geht ja darum, dass Argumente ausgetauscht werden oder Unterlagen nachgereicht werden oder zum Beispiel bei Fragen der Hygiene manchmal fehlt der Hinweis darauf, dass abgewaschen und abgedeckt wurde und da kam es zu einem Rieseninfekt oder dass eine Antibiose gegeben wurde, das würde nicht dokumentiert. Und wenn es dann aber sogenannte SOPs, Standard Operating Procedures gibt, aus denen hervorgeht, jede Brustoperation kriegt ein Antibiotikum, 30 Minuten vorher wird immer so und so abgewaschen, so und so gelagert und so weiter, dann ist das schon mal ein sehr gutes Indiz dafür, dass es gemacht wurde und in dem Fall nicht im OP-Bericht steht. Das muss man dann tatsächlich schrittweise rauszuarbeiten versuchen. Wenn also der Beklagte ein für ihn nicht so gutes Gutachten erhält, dann sind die Juristen natürlich dabei zu sagen, also das müssen wir anders machen, das müssen wir anders machen, das müssen wir anders machen. Und dann kommen neue Argumente. Und da sagt das Gericht, das müssen wir nochmal prüfen, das müssen wir nochmal prüfen, das müssen wir nochmal prüfen. Und dann kriege ich wiederum, oder jeder andere Gutachter kriegt dann nochmal eine sogenannte Bitte um ein Ergänzungsgutachten. Und da muss man das nochmal abwägen mit den neuen Informationen. Bleibt es dabei bei der Entscheidung oder muss man sich revidieren? Also muss man zum Beispiel bei bestimmten Dingen auch sagen, mit den neuen Informationen kann ich die Behauptung, dass es ein Behandlungsfehler war, nicht mehr halten. Hier würde ich es anders bewerten.
Mhm.
Und dann kommen natürlich ganz zum Schluss noch die sogenannten Zeugenbefragungen. Denn vieles wird ja gesagt, hat zum Beispiel die Arzthelferin mitbekommen und dann müssen Zeugen vor Gericht befragt werden, denn jeder kann ja behaupten, dass er irgendwas gehört oder gesehen oder gemacht hat, denn diese Zeugenbefragungen kommen dann in die Akte und gelten als Beweismittel. Und dann wird man vor Gericht dann gefragt, wenn Sie das jetzt so hören, was die Zeugin oder der Zeuge Y zu dem Verlauf sagt, zum Beispiel Aufklärungsgespräche werden häufig nochmal nach befragt, würden Sie dann bei Ihrer Einschätzung bleiben oder würden Sie das anders einschätzen? Das ist dann so das Paket, was dann am Ende zu einer Entscheidung führt.
Okay, und jetzt sind wir sehr ins Detail gegangen über den Prozess sozusagen. Ich finde auch noch ein paar andere Sachen spannend. Und zwar zum Beispiel, was stehen denn da so für Schadensersatzsummen im Raum zum Teil? Also da muss es ja irgendwie eine Art Median geben oder sowas, den du mal sagen kannst oder einfach mal ein paar Sachen in den Raum schmeißen. So, weil es geht ja da wirklich um viel Geld, weil normalerweise, und das wissen wir aus unserer Versicherungsfolge, sind solche Operationen sehr teuer. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Nasen-OP irgendwie nochmal machen muss und man kann nicht nachweisen, dass derjenige einen Behandlungsfehler gemacht hat. Man muss zu einem anderen Kollegen gehen, weil man sie korrigieren lassen möchte, muss man es ja bezahlen. Ne? Das ist ja eine Menge Cash. Und das heißt, wenn man das dann theoretisch von dem behandelnden Arzt zurückfordern könnte, weil man in der Vermutung unterliegt, dass man einem Behandlungsfehler Opfer geworden ist, dann muss man ja diesen Schadensersatz fordern, weil man möchte es ja beheben können.
Es sind zwei unterschiedliche Dinge, wenn wir hier über Geld sprechen, aufgrund von juristischen Entscheidungen. Das eine ist der Schadensersatz. Das sind häufig Operationskosten, da wird dann auch im Gutachten gefragt, wenn Sie es nachoperieren würden, was würden Sie dafür liquidieren, in Rechnung stellen? Sagen wir mal, eine neue Augmentation, komplett von Anfang bis Ende, dass man sagt, 8.500, 9.000 Euro. Das ist der Schadensersatz. Aber es gibt ja auch noch das Schmerzensgeld. Also Patientinnen und Patienten, die einen Behandlungsfehler oder wo nachgewiesen wird, dass sie einen Behandlungsfehler erlitten haben, haben ja auch einen Schaden, der möglicherweise über das hinausgeht, was eine Korrekturoperation beseitigen kann. Psychologische Schäden zum Beispiel durch eine unschöne Brust, dass sie sagen, ich konnte ein, zwei Jahre meinem sozialen Leben gar nicht mehr vernünftig nachgehen. Oder Schmerzen nach irgendeiner Fettabsaugung oder psychologische Folgen aufgrund einer gruselig veränderten Nase und so weiter. Und da gibt es sogenannte Schmerzensgeldtabellen. Das sind ausgeurteilte Fälle aus der Vergangenheit, das ist die sogenannte Düsseldorfer Tabelle. Und da kann man dann so vergleichbare Fälle mal nachschauen und sagen, ein vergleichbarer Fall vor 3 Jahren vor dem und dem Gericht hat 30.000 Euro gebracht an Schmerzensgeld. Das hat mit dem Schaden nichts zu tun, an Schmerzensgeld. Und das muss man dann wegen der und der Umstände vielleicht nochmal erhöhen oder vermindern. Und diese zwei Komponenten, die werden dann abgeleitet.
Okay, und spannend. Die werden verhandelt?
Die werden verhandelt.
Und genau. Dann auch gegebenenfalls verurteilt.
Genau.
Okay, krass. Und was sind das so für Größen? Für Größenordnung?
Also bei uns in der plastischen Chirurgie geht es ja tatsächlich im Wesentlichen jetzt erstmal um die OP-Kosten. Menschen, die unzufrieden sind, sagen, ich brauche eine neue Operation, um das zu korrigieren, kostet meinetwegen 10.000 Euro. Die will ich haben. Und dann sagt ein Anwalt, naja, da können wir ja nicht stehen bleiben, jetzt hast du aber noch dies und dies Schaden erlitten, diese und diese Schmerzen, Haushaltsführung und so weiter, was da noch alles für Themen aufkommen. Also man kann jetzt bei einer Nasenoperation ganz entspannt von 30.000 bis 40.000 Euro ausgehen in der Summe. Also da geht es ja nicht nur um
die OP-Kosten.
Den Schadensersatz, die OP-Kosten, da geht es ja auch um das ganze Erlittene drumherum. Ihr könnt euch vorstellen, Nase, zentrales Element im Gesicht. Wenn es also unästhetisch ist und das noch ein Behandlungsfehler ist, da entsteht schon ein erheblicher Schmerzensgeldanspruch.
Krass.
Aber wir sind sozusagen kleine Player. Wenn ihr euch mal Geburtshilfe vorstellt, mit lebenslangen Veränderungen durch zum Beispiel ein behindert geborenes Kind, das geht auch gern mal an die Millionen ran, an Schmerzensgeld.
Also Geburtshilfe, wenn der Arzt einen Fehler gemacht hat bei der Geburt.
Zum Beispiel.
Ach so, ja, jetzt habe ich das
oder
verstanden.
Oder in der Unfallchirurgie, wenn irgendwie dauerhafte Schäden zurückbleiben
an der Wirbelsäule,
Querschnittsgelähmungen oder Beine amputiert werden mussten und so weiter. Aufgrund von Behandlungsfehlern, so muss man es ja mal dazu sagen.
Da entstehen
also Summen, die also von unseren Summen weit entfernt sind.
Das ist heftig.
Zum Glück.
Ja, genau. Ja, das ist ein schwieriges Thema und es ist auch wirklich, ich weiß gar nicht, also interessiert dich das persönlich, weil du gerne den medizinischen Detektiv spielen möchtest? Oder weil du auch den Leuten natürlich irgendwie helfen willst? Ist ja klar, du hast ja diese Expertise und du kannst es dann einsetzen, um Leuten zu helfen, oder?
Ich habe zwei Interessen. Also erstens ist mein Hobby und Hobby macht mir Spaß, das ist so und ist vielleicht ein bisschen schräges Hobby. Aber ich kann euch beruhigen, auch durchaus noch andere Hobbys. Aber das ist tatsächlich so eins meiner Steckenpferde in der Medizin. Mache ich über viele Jahre und es macht mir Spaß, diese Fälle aufzudröseln. Also dieses Detektivische, so ein bisschen zu gucken, wo ist was passiert, wo ist jemand falsch abgebogen oder wo ist jemand vollkommen richtig auf der Strecke geblieben, aber hat halt ein trauriges Ergebnis erzielt. Ja, das so. Und das zweite Thema ist tatsächlich hier für, klingt jetzt ein bisschen blöd, Ordnung zu sorgen. Weil viele Patienten zu uns kommen und sagen, das muss doch ein Behandlungsfehler gewesen sein. Ich sehe doch so schlimm aus, das muss ein Behandlungsfehler gewesen sein. Und dann also wirklich objektivierbare Tatsachen auszubuddeln, zu sagen, nee, Sie haben schon recht, das ist nicht befriedigend, aber es ist kein Behandlungsfehler. Und das dann auch zu kommunizieren, da haben wir vor Gericht schon das ein oder andere erlebt, da wird man natürlich auch, wie soll ich sagen, etwas beschimpft, wenn man also sagt, nein, das war kein Behandlungsfehler. Aber man muss ja auch dann sagen, man muss ja auch uns Ärzte mal vor zu viel Klagerei auch mal an der einen oder anderen Stelle in Schutz nehmen. Es gibt ja auch diese Tendenz zu sagen, schlecht gelaufen, also jetzt verklage ich den mal. Dann gibt es Juristen, die das auch mal eben machen. Da gibt es Krankenkassen, die die Leute dahin treiben. Das ist ja auch für uns Ärzte immer schwierig, so ein Thema. Und deswegen versuche ich das wirklich ganz sachlich zu sehen und versuche also beiden Seiten gerecht zu werden. Ich sage auch immer meinen Kollegen, wenn die sagen, aber kannst du nicht mal so, kannst du nicht mal so. Ich, nee, wir sind alle versichert. Und wenn es ein Mahnungsfehler ist, lege ich auch den Finger in die Wunde. Aber ich sage auch genauso, wenn es keiner war, wird das aber auch sachlich richtig begründet. Und das ist so ein bisschen mein Interesse, für einen Ausgleich zu sorgen. Da bin ich dazu gekommen über die Schlichtungsstelle. Also das habe ich ja viele Jahre gemacht.
Ja.
Und der Schlichtungsstelle ist genau das der Moment gewesen, zu sagen, wir machen einen Interessensausgleich. Weil die Patienten ja fragen, ist da was gewesen? Und wir am Ende sagen, ja, nein, vielleicht. Also vielleicht haben wir nie gesagt, aber ja oder nein. Und das haben wir vernünftig begründet. Es war ein Interessensausgleich.
Ja, ich finde, das ist ein tolles Schlusswort gewesen. Wir sind nämlich auch schon weit fortgeschritten. Also vielen Dank, Sixtus, dass du da warst. Ja, ihr da draußen, wenn ihr das Thema spannend findet und auch generell diese ganzen Interessenskonflikte vor Gericht, was da sonst so alles so läuft und auch die das Thema vom Sozialgericht, also soll die Krankenkasse bezahlen, ja oder nein zum Beispiel. Wenn ihr das spannend findet, dann schreibt uns bitte bei Instagram und dann laden wir den netten Sixtus gerne nochmal ein. Und ja, sonst würde ich sagen, Sixtus, wenn du nichts mehr hast,
sagen wir
erstmal danke und bye bye.
Alles klar, danke dir, Sixtus, bye bye.